ARD Sounds.
Die Bedrohungslage hat sich vor allem seit Putins Krieg gegen die Ukraine verschärft. Außerdem wird die internationale Rechtsordnung so sehr in Frage gestellt wie schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Welche Szenarien sind denkbar oder wahrscheinlich? Und wie sehe ein mögliches, ohne das wirklich immer vorhersagen zu können, ein mögliches Kriegsbild aus, auf das wir im Falle eines Angriffs auf NATO-Territorium reagieren müssten?
Das sagt Verteidigungsminister Pistorius. Und er hat heute die erste umfassende Militärstrategie für die Bundeswehr vorgestellt, die darauf Antworten geben soll.
Wie die neue Strategie aussieht, darum geht es gleich ausführlich in dieser Folge.
Außerdem, Ungarn blockiert nicht mehr und die EU-Staaten geben Milliardenhilfen für die Ukraine frei.
Kriege und Krisen, die Bundesregierung halbiert ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr.
Die iranischen Revolutionsgarden haben mehrere Schiffe in der Straße von Hormuz angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Und das kurz nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, die Waffenruhe mit dem Iran zu verlängern.
Wir hören gleich, wie unser Korrespondent in der Region die Lage einschätzt.
Hallo, ich bin Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am Mittwoch, den 22. April um 15.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Ja, sie war lange erwartet worden. Heute hat Verteidigungsminister Pistorius nun in Grundzügen die erste Militärstrategie überhaupt für Deutschland vorgestellt. Was steht denn in dem Papier drin?
Also im Prinzip geht es darum, was die Bundeswehr in Zukunft können muss. Die Militärstrategie nennt zum einen die Ziele, die die deutschen Streitkräfte in den kommenden Jahren erfüllen sollen. Und es ist in dem Papier das Fähigkeitsprofil beschrieben. Dazu gehört, wie viele Soldaten und welche Waffensysteme nötig sind. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel war bei der Pressekonferenz und beantwortet erstmal die Frage, warum es denn überhaupt jetzt zum ersten Mal eine solche Militärstrategie gibt.
Weil die Zeiten so sind, wie sie sind und Bedrohungslagen tatsächlich so akut geworden sind. Früher hat man natürlich auch Szenarien schon durchgespielt. Es gab auch Mobilisierungspläne und Ähnliches. Aber jetzt ist man eben einfach gezwungen, sich selbst auch aktiver einzubringen. Früher konnte man immer ein bisschen mehr darauf verweisen, was machen denn die Verbündeten und zieht dann mit. Jetzt ist klar, auf die Europäer kommt mehr Verantwortung zu, die Amerikaner ziehen sich zurück. Also hat man sich auch im Verteidigungsministerium bei der Bundeswehr hingesetzt und hat gesagt, wir spielen jetzt mal ganz konkret durch, was könnte alles passieren, wie sehen mögliche Szenarien im Kriegsfall aus und daraus leiten wir dann ab, was wir konkret für die Bundeswehr der Zukunft brauchen.
Ein Ziel ist ja, die Zahl der aktiven Soldaten und der Reservisten auf insgesamt 460.000 zu erhöhen. Und um was genau geht es noch?
Also was ganz klar ist, das leitet man auch daraus ab, dass eben die Ukraine im Krieg ist und man ja auch sieht, was es gerade so aktuell braucht, dass man sagt, man muss mehr auf Drohnen setzen, man muss mehr in automatisierten Systemen denken. Dazu braucht man eben dann auch Leute, die die steuern können. Es wird ganz klar gehen um Luftverteidigung und es geht natürlich um das große Thema Abschreckung, weil Sinn und Zweck der Strategie ist natürlich im Endeffekt, es zu schaffen, dass gar keiner angreift. Russland wird immer konkret genannt. Daran arbeitet man sich ein Stück weit ab. Die genauen Szenarien aber, die kennen wir nicht, weil da natürlich klar ist, das lässt man im Geheimen, das bleibt unter Verschluss. Sonst, so hat es der Verteidigungsminister eben schön auf den Punkt gebracht, könnte man das ja auch Putin gleich per E-Mail schicken. Das heißt, es macht ja nur dann Sinn, eine Strategie zu haben, wenn sie wirklich keiner kennt, damit sich keiner von der anderen Seite wieder darauf vorbereiten kann.
Boris Pistorius will die Bundeswehr ja auch in Sachen Bürokratie modernisieren, oder?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man gesagt hat, wir müssen einfach viel flexibler werden. Man will auch weniger in Kästchen denken. Das war heute ein ganz großes Thema auf der Pressekonferenz, als das alles vorgestellt wird. Und zu diesem Entbürokratisierungsprozess gibt es sogar eine extra quasi Strategie. Da gibt es eine Entbürokratisierungsagenda, wo sehr kleinteilig aufgelistet ist, worauf man alles verzichten will und wie man das umsetzen will. Es ist halt so bei der Bundeswehr wie überall anders im Alltag auch. Es ist wahnsinnig viel verkopfte Bürokratie damit bei. Es gibt viele Berichtspflichten und wenn man wirklich schneller und agiler werden will, dann muss davon was weg und da will man jetzt rangehen und konkret will man das dann auch umsetzen im Bereich der Infrastruktur, also wenn es darum geht, wie kann man schneller Kasernen bauen, wie kann man schneller überhaupt wieder das nötige Equipment und den Rahmen schaffen, dass Bundeswehr auch trainieren und üben kann, da will man eben auch noch mal rangehen. Da ist der Zeitplan, dass man da ein entsprechendes Gesetz bis zum Sommer wirklich fertig und durchs Parlament bringen will.
Stichwort Ukraine. Heute Mittag ist die Eilmeldung gekommen, dass die Europäische Union Milliardenhilfen für die Ukraine jetzt freigeben kann, weil Ungarn seine Blockade aufgegeben hat. Über welche Summe reden wir da?
Ganz genau sind es 90 Milliarden Euro an Finanzhilfen und zwar formal als Kredit. Aber es wird nicht erwartet, dass die Ukraine das Geld aus eigenen Mitteln irgendwann zurückzahlen wird. Die Rückzahlung würde erst fällig, wenn Russland Reparationen für Kriegsschäden leistet. Mehr zu der heutigen Entscheidung, den Finanzhilfen und zum Streit, der vorausging, hören wir jetzt von Thomas Spickhofen aus Brüssel.
Ohne weitere Aussprache ließen die 27 EU-Botschafter den 90 Milliarden Kredit passieren, darunter auch der ungarische. Jetzt geht das Paket noch in ein schriftliches Umlaufverfahren der Mitgliedsländer bis morgen Nachmittag. Auch das 20. Sanktionspaket gegen Russland haben die Botschafter freigegeben. Auch hier folgt nun noch ein schriftliches Umlaufverfahren bis morgen Nachmittag. Ungarn und die Slowakei hatten beide Projekte über Monate blockiert, zuletzt mit der Begründung, dass kein russisches Öl über die nach ukrainischen Angaben durch russische Angriffe beschädigte Druzhba-Pipeline kommt. Gestern hatte der ukrainische Präsident Zelensky erklärt, die Pipeline sei repariert und betriebsbereit. Die 90 Milliarden sollen der Ukraine bis Ende kommenden Jahres über finanzielle Engpässe hinweghelfen. Ein Drittel davon, also 30 Milliarden, sollen in den zivilen Staatsbetrieb gehen, zum Beispiel um Gehälter zu zahlen. Die anderen beiden Drittel, also 60 Milliarden Euro, sind für militärische Ausgaben vorgesehen, vor allem für die Produktion oder Anschaffung von Waffen und Munition. Ausgegeben werden soll dieses Geld vornehmlich in der Ukraine, in der EU oder in wirtschaftlich mit der EU assoziierten Ländern. Nur wenn die benötigten Produkte hier nicht oder nicht so schnell wie erforderlich beschafft werden können, werden auch Hersteller außerhalb Europas einbezogen, zum Beispiel durch Waffenkäufe in den USA. Die Regierungschefs und Chefinnen der EU hatten den 90 Milliarden Kredit bei ihrem Gipfel im Dezember beschlossen und wollen dafür gemeinsam Schulden aufnehmen. Ein ursprünglicher Plan, dazu auf die eingefrorenen russischen Vermögen zurückzugreifen, wurde bis auf Weiteres verworfen.
Also Ungarn geht davon aus, bald wieder Öl aus Russland über die Druzhba-Pipeline zu bekommen. Aber Russland will offenbar genau über diese Pipeline kein Öl mehr nach Brandenburg leiten.
Ja, dabei geht es um Öl, das nicht aus Russland, sondern aus Kasachstan kommt, für die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Dieser Öltransit soll ab Mai gestoppt werden. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt und diese Information über den geplanten Stopp kommt von der deutschen Tochter des russischen Rosneft-Konzerns, die ja unter staatlicher Treuhandverwaltung steht. Das Ministerium sieht aber die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht bedroht. Die PCK-Raffinerie versorgt Berlin und den Nordosten Deutschlands mit Diesel, Benzin, Kerosin und Heizöl.
Dann schauen wir noch auf die aktuelle Lage im Nahen Osten und es gibt erst einmal schlechte Nachrichten für die Wirtschaft.
Ja, wirklich. Die Bundesregierung hat wegen des Iran-Kriegs und der Folgen jetzt ihre Konjunkturprognose drastisch gesenkt und erwartet nur noch ein Mini-Wachstum für dieses Jahr. Die genauen Zahlen hat unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Kriege und Krisen, Zölle, schwacher Export und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat auch aus diesen Gründen für die Bundesregierung den Anstieg des Bruttoinlandsproduktes für dieses Jahr auf 0,5% halbiert. Noch zu Beginn des Jahres hatte die Bundesregierung eigentlich mit einem Wirtschaftswachstum von rund 1% gerechnet. Laut Wirtschaftsministerin Reiche hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung wesentlich vom Verlauf des Iran-Krieges ab. Die für dieses Jahr erwartete wirtschaftliche Erholung, so Reiche, werde einmal mehr durch externe geopolitische Schocks ausgebremst. Der Iran-Krieg treibe die Preise für Rohstoffe und Energie in die Höhe. Die Ministerin, die heute in Berlin ihre Frühjahrsprojektion vorstellte, sagte, das alles belaste die privaten Haushalte und erhöhe die Kosten für die deutsche Wirtschaft. Reiche mahnte erneut umfassende Strukturreformen an und kritisierte die viel zu hohe Steuer- und Abgabenlast in Deutschland. Unternehmen, so die CDU-Politikerin, bräuchten wieder Luft zum Atmen.
Also trübe Aussichten für die Wirtschaft und für uns alle wegen steigender Preise. Viel hängt von US-Präsident Trump und der iranischen Führung ab. Trump hat ja die Waffenruhe mit dem Iran verlängert. Wie lange genau, ist Stand jetzt aber nicht klar. Und er setzt darauf, dass die Iraner doch noch an den Verhandlungstisch zurückkehren. Aber danach sieht's wohl bisher nicht aus, oder?
Na, jedenfalls gibt es Berichte, dass der Iran Schiffe in der Straße von Hormuz angegriffen und zum Teil unter seine Kontrolle gebracht hat. Über all das hat mein Kollege Alex Franz mit unserem Korrespondenten Uwe Lüb gesprochen, der die Lage von Istanbul aus beobachtet. Ein ganz interessantes Gespräch. Die erste Frage an Uwe Lüb war: Donald Trump hat die Waffenruhe einseitig verlängert, angeblich auf Bitten des Vermittlers Pakistan. Wie ist das denn im Iran aufgenommen worden?
Also zumindest nicht besonders dankbar. Und das war wahrscheinlich das Kalkül dahinter, dass man in Teheran sagt, oh prima, dann reicht uns da einer die Hand und dann können wir uns ja doch in Islamabad zusammensetzen. Nein, so ist es nicht aufgenommen worden. Wir haben allerdings bisher noch keine offiziellen Kommentierungen oder Äußerungen, aber halboffiziell gewissermaßen zum einen von der Nachrichtenagentur IRNA, einer großen staatlichen, sehr bekannten, die hat ein hämisches KI-Video über das Zustandekommen dieser Waffenruhe gepostet, nämlich mit einem Ewigkeiten unruhig wartenden Trump, der dann irgendwann aus der Haut fährt und sagt, na dann eben nicht, dann verlängere ich jetzt einfach die Waffenruhe, wenn die sich nicht bereit erklären, mit uns zu reden. Und dann gibt es die der Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim, die hat analysiert, was kann das jetzt bedeuten, und da gibt es zwei Lesarten, die Tasnim gleich anbietet. Einmal, Trump gesteht seine Niederlage ein durch die Verlängerung der Waffenruhe, oder er sammelt sich jetzt und seine Kräfte. Das Ganze ist ein Täuschungsmanöver und es geht demnächst wieder richtig hoch her.
Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Wird man in Teheran ebenfalls noch diesen Schritt gehen und die Waffenruhe verlängern?
Ganz offensichtlich nicht. Das ist ja das, was wir jetzt schon im Moment erleben. Und da ist es auch wieder eine Frage der Lesart. Also in Teheran hat man die ganze Zeit schon in den letzten 10 Tagen gesagt, die Waffenruhe gibt es eigentlich gar nicht, weil ja Donald Trump die iranischen Häfen entlang der Golfküste rund um die Straße von Hormuz blockiert. Und da sagt Teheran, das ist ein Verstoß gegen die Waffenruhe. Was bitteschön ist da jetzt verlängert worden, weil die Blockade der iranischen Häfen gibt es und gilt ja weiterhin. Und wir haben eben heute gesehen, dass der Iran seinen Drohungen, dass man sich da wehren werde, man hat auch angekündigt, dass man diese Blockade der iranischen Häfen notfalls gewaltsam durchbrechen werde. Und das ist jetzt ein Stück weit schon passiert. 3 Schiffe mindestens, heißt es nach britischen Quellen der britischen Schifffahrtsbehörde, sind dort beschossen worden. 2 Schiffe hat der Iran offenbar unter seine Kontrolle gebracht. Ein 3. soll jetzt vor Oman liegen, aber alle 3 sind wohl erstmal manövrierunfähig. Das heißt, der Iran zeigt, dass er die Blockade der Straße von Hormuz weiterhin ernst nimmt und durchsetzt.
Das heißt, das ist auch ein gewisses Symbol, diese Angriffe und diese Beschlagnahmung jetzt.
So kann man das sicherlich interpretieren, genau. Das ist die wenig verklausulierte Ankündigung dessen, dass es noch viel schlimmer kommen kann. Es gibt jetzt auch noch mal eine erneute Drohung, dass sollte Infrastruktur im Iran angegriffen werden, das ist ja das, was Donald Trump zuletzt gesagt hat, alle Brücken, alle Kraftwerke werden platt gemacht. Und da hat der Iran jetzt reagiert, dass sämtliche Ölanlagen in den Golfstaaten mit Bezug zu den USA dann vom Iran zerstört würden. Und dass der Iran hier immer wieder mehr als Nadelstiche setzen kann, das haben wir im März vor allen Dingen schon erlebt.
Diese US-Blockade der iranischen Häfen, welche Auswirkungen, auch welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat das für Iran mittlerweile?
Also insgesamt durchaus massive. Es gibt Angaben darüber, dass die Zahl der Arbeitslosen sehr stark angestiegen ist. Es drohen weitere Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze zu sinken. Und es gibt ja schon sehr viele arme Menschen im Iran. Das heißt also, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind groß. Die Industrie kommt immer mehr unter Druck. Es kommen viel zu wenige Rohstoffe eben nur noch über die Landgrenzen, aber nicht mehr über den Seeweg. Und das sind wichtige Verbindungen immer gewesen für die iranische Industrie. Die Rohstoffe kommen nicht mehr an, deswegen liegt die Industrie brach. Es müssen noch mehr Menschen entlassen werden. Und es fehlen natürlich die ganzen Einnahmen. Donald Trump sagt, den Iran kostet das 500 Millionen Dollar am Tag, die Blockade iranischer Häfen. Ganz so viel ist es wohl nicht. Aber ob es nun 300, 400 oder 500 sind, multipliziert mit einer immer weiter wachsenden Zahl von Tagen, ist das eben doch eine ganze Menge Geld. Das heißt, das setzt der iranischen Wirtschaft zu. Die Frage wird am Ende sein, wer hat den längeren Atem? Denn umgekehrt, solange die Straße von Hormuz vom Iran dicht gehalten wird, leidet ja auch der Rest der Wirtschaft auf der ganzen Welt.
Was halten Sie denn für das wahrscheinlichste Szenario? Also wie kann es weitergehen zwischen USA und Iran und vor allem, wie kann es auch zu neuen Gesprächen kommen?
Wenn ich da beraten dürfte, dann würde ich Herrn Trump sagen, es wäre ein guter Ansatz, mit dem Iran zu vereinbaren, dass man zeitgleich diese im Moment doppelte wechselseitige Blockade in der Straße von Hormuz aussetzt. Und dann kann man sich auch wieder zu Gesprächen zusammensetzen. Im Übrigen war das ja die ganze Zeit die Forderung des Regimes. Und am Freitag vergangener Woche ist man ja vorangegangen einseitig und hat gesagt seitens des Iran, die Straße von Hormuz ist jetzt wieder frei. Wir haben sie freigegeben vorerst und am Samstag hat man das wieder einkassiert. Hintergrund war der, dass Donald Trump am Freitag reagiert hat auf die Freigabe durch den Iran der Straße von Hormuz. Das ist der richtige Schritt, aber unsere Blockade der USA von euren iranischen Häfen, die bleibt selbstverständlich bestehen. Und da hat das Regime mit Verlaub gar nicht anders reagieren können, als zu sagen, na gut, das können wir uns jetzt so nicht bieten lassen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass man diese wechselseitige Blockade mindestens aussetzt. Man kann sie ja theoretisch dann auch nach gescheiterten Gesprächen wieder in Kraft setzen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute und vielen Dank für euer Interesse.